Hallo zusammen. Die technische Panne ist behoben. Ja, also ich gehe jetzt weiter. Hört mich alle einigermaßen? Ja, ich glaube, es geht. Ja. Wie immer, wir sehen, bei der Bundeswehr muss man halt ein bisschen warten, gell? Aber dann geht es dann irgendwie doch los. Ne? Und guten Tag zusammen alle. Ich darf Sie alle begrüßen zum Vortrag von Willi Schoch, bewährter Heimatforscher und Schengen-Zell-Kenner seit frühester Kindheit. Er hat wieder eine schöne Sache zusammengestellt unter dem Thema Weich noch. Also ich habe das nicht gesehen bisher, was er zeigt. Für mich ist das auch eine Überraschung. Ich darf Sie dann jetzt auch noch begrüßen im Namen des Historischen Vereins. Wir haben uns an den Willi ein bisschen hinkennt, und der ja das alles vorbereitet hat. Und wir sind froh, dass wir jetzt wieder was präsentieren können, bei so vollem Haus und sicher auch mit viel Kompetenz bei dem ein oder anderen Thema, wo Willi vielleicht noch zeigt. Ich wünsche einfach wir haben ja das ja auch unter dem Thema Kleindenkmale, also Förderung von Kleindenkmale, dafür wird das Eintrittsgeld und die Spender verwendet. Spielt das speziell für ein Projekt, wo der Willi dann auch noch kurz vorstellen wird. Und zwar ist es im Prinzip praktisch ein Folgeprojekt von seinem letzten Projekt, diesem Kreuz, diesem Flurkreuz hier an der Landstraße, wo ja wirklich prächtig geworden ist. Da gab es einen Überhang an Spenden am Schluss von 400, 500 Euro. Und damit es nicht irgendwo im Gemeindehaushalt am Schluss noch versickert werde, da gab es irgendwie noch so Sickerstelle. Dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir gleich was Neues draufsetzen und was Ähnliches, wo die Spender sich dann auch wiederfinden. Also dann haben wir gesagt, es muss ein Schenkelzelt sein, es sollte ein Kreuz sein und irgendwie, ja, auch nicht so weit weg, also in der Ortsmitte. Und dann sind wir auf dieses Grabkreuz gestoßen, gemeinsam. Im Friedhof, da wird der Willi noch was dazu sagen, extra, das würde er noch kurz vorstellen. Und da hätten wir einfach wieder ein weiteres Projekt. Und das ist uns wichtig, dass da ständig was geht. Nur kleiner Schlenker noch in den nächsten Monaten, also spätestens im Frühjahr, werden wir dann auch noch Kleindenkmale mit QR-Codes versehen, also mit so Edelmetalltafeln, wo man dann, wer dann ein Smartphone hat oder so, ein iPhone, kann da auch noch Informationen zukünftig finden. Das werden wir dann aber extra dann mal in der Presse noch aufzeigen, was da gemacht wird. Ja, da will ich Schluss machen. Ich wünsche viel Spaß und er gibt auch eine kleine Pause, Willi, gell, oder? Ja, also es gibt eine Pause. Wir haben Getränke, gibt es, glaube ich, Sprudel und Apfelschorle und Johannisbeerschorle. Also wer da was zu trinken sich holen will, da haben wir genügend da. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und ja, Willi. Mhm.
Schaltet aus.
Achso, ja, okay. Brauchst du nicht?
Nee.
Ah, okay.
Nächste technische Panne.
Genau, nächste technische
Panne. Ah, ja. So, jetzt geht's aber los.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ihr versteht mich gut dahinter. Technik funktioniert jetzt anscheinend. Liebe Schenkenzellerinnen und Schenkenzeller, liebe auswärtige Gäste, wieder heute hier etwas hereingeschmeckt. Freut mich, wenn immer noch Interesse an der Gemeinde Schenkenzell besteht. Ja, wir haben wieder eine rappelvolle Kiste hier. Das freut mich natürlich. Und es ist ein klares Zeichen, dass ich wieder das richtige Thema gewählt habe. Es ist nicht immer einfach, ein Thema zu finden, das bei allen Interesse findet. Aber ich habe ja einen reichen Fundus an Bildern aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Und da kam mir der Gedanke, Bilder wecken Erinnerungen. Das wäre es doch. Ehrlich gesagt, mein Herz hängt an der Geschichte, am Brauchtum und der Tradition der Gemeinde Schenkenzell. In der Presse haben wir gelesen, Erinnerungen sind doch kostbare Schätze. Und unter diesem Motto, weißt du noch, möchte ich heute versuchen, doch einige Erinnerungen wachzurufen und mal sehen, ob mir das heute gelingt. Nun zu meinen Themen. Ihr seht historische Ortsaufnahmen. Also diese alten, sehr alten Aufnahmen müssen wir in aller Ruhe betrachten, Bild für Bild. Dann unter dem Stichwort Menschen, Persönlichkeiten, Originale. Ja, da gibt es ja viele. Ich habe mal drei rausgepickt. Und es ist der Jean Gruber, der Franz Kienle und der Ernst Diederle, den man ja zum Original zählen kann. Ja, wir haben dann noch weitere Sachen, idyllische Plätze im Dorf, Gaststätten, wo sind sie geblieben? Dann ein paar Berufsbilder im Wandel und zuletzt gehen wir dann nochmals in das Zentrum des Dorfes, in die Dorfmitte. Und wie ihr seht, ist ein ordentliches Paket. Ich habe schon einiges streichen müssen. Mal sehen, ob wir zeitlich hinkommen mit dem, was ich jetzt habe, was ich euch bieten möchte. Und wenn nicht, dann haben wir wieder Stoff fürs nächste Jahr. Ja, ich wurde schon angesprochen. Also ihr braucht heute schon ein enormes Sitzleder. Es geht doch etwas länger, aber drüber werden Getränke verkauft. Nach einer Stunde circa werde ich mal eine Pause einlegen. Ihr könnt die Füße vertreten, aufs Klo oder Getränke nachfassen. Ja, das ist hier heute eine Veranstaltung des Historischen Vereins Schildach-Schenkenzell. Ich bedanke mich bei der Vorstandschaft des Historischen Vereins für die Organisation. Habe ich nichts zu tun, außer der Technik. Ja, und es hat anfangs etwas gehabert, das war mir auch klar. Wir haben es heute Morgen ausprobiert. Und wenn es dann mal drauf und dran kommt, dann funktioniert halt nicht. Aber jetzt geht's ja. Und wenn wir jetzt so ein voller Saal sind, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, dem Vorstandsmitglied des Historischen Vereins, Reinhard Mahn, für seine Pressearbeit vor der Veranstaltung, nach der Veranstaltung. Und ich gehe davon aus, dass der eine oder andere auch mal auf die Homepage des Historischen Vereines geht. Alles von ihm gestaltet, entwickelt, geschrieben. Ich muss sagen, Reinhard, immer vorzüglich. Herzlichen Dank. Ja, das muss ja schließlich auch mal wieder gesagt werden. Ja.
Ja.
Also wie gehabt, ist schon angesprochen, der Eintritt von 3 Euro geht ja wieder in unsere Kasse vom Historischen Verein. Wir haben immer mal wieder so Kleinigkeiten, es ist ja kein großer Betrag, der reinkommt, aber ist immer wieder, ja, hilft uns wieder ein Stück weiter zur Erhaltung der Kleindenkmale. Aber heute haben wir ein besonderes Spendenkessel aufgestellt. Es steht, Lala, heb's mal, dass jeder weiß, wo die Öffnung ist. Ja. Und jetzt für welchen Zweck nun? Der Bernhard hat es ja kurz angesprochen, aber ich will nochmal näher etwas darauf eingehen. Das Die erneute Restaurierung des Grabkreuzes von Pfarrer Karl Seger. Alle kennen das, Schenkenzeller, auf der rechten Seite des Friedhofes, ein schmiedeäußernes Kreuz auf einem Sandsteinsockel. Und dieses Kreuz ist zwischenzeitlich wieder in die Jahre gekommen. Wieder 40 Jahre her, seit der letzten Restaurierung. Das war der Zustand, da war das schmiedeäußerne Grabkreuz noch in einem etwas ordentlichen Zustand. Auch der Sandstein. So sieht er heute aus. Das Kreuz, das Schmiedeiserne, auch die Reben und alles so, das Skizzierte drumherum, die Schrift kaum noch zu lesen. Auch der Sandstein gehört wieder aufgearbeitet. Ja, zur Person von Karl Seger. Karl Seger war Pfarrer in der Gemeinde Schenkenzell in den Jahren 1888 bis 1921. 33 Jahre. Und vor dem Kirchenausbau oder Aufbau im Jahre 1985 stand das Kreuz hinter der Sakristei. Eine oder andere kann sich vielleicht noch daran entsinnen. Und durch den Kirchenumbau musste er natürlich weg. Dann war die große Frage, wohin geht man nun mit diesem Grabstein, mit diesem Grabkreuz? Das war auch keine leichte Entscheidung zwischen Pfarrgemeinde und der politischen Gemeinde damals. Aber man hat dann einen Platz gefunden, rechts von der Kirche. Und zwar zusammen mit dem Grabstein des Pfarrers Josef Ignaz Moorherr, der ja mit der Geschichte von Schenkenzell einiges zu tun gehabt hat. Ja, man muss sagen, im Grunde genommen ist es nun Sache der politischen und der Kirchengemeinde. Aber ich muss sagen, so wie es bisher angelaufen ist, beide tun sich schwer, finanziell. Ja gut, es ist jetzt natürlich keine gute Zeit, aber das Kreuz, das war das auch nicht mehr lange. Und der historische Verein hat es dann zum Anlass genommen, durch eine Spendenaktion die Sache ins Laufen zu bringen. Ist uns doch beim Kreuz Heiliggarten oder Bahnhofstraße vorzüglich gelungen. Der damalige Beweis, dass die Schenkenzeller Bevölkerung für den Erhalt historischer Denkmale noch einiges übrig haben. Bürgermeister Heinzelmann hat zwischenzeitlich ein Angebot eingeholt. Die Kosten werden sich auf ca. 3.500 bis 4.000 Euro belaufen. Und vielleicht können wir heute durch eine großherzige Spende die Restaurierung forcieren. Und darum möchte ich Sie auch höflich bitten. So, das wäre es jetzt zum Grabkreuz von Karl Seger gewesen. Dann werde ich einsteigen in das heutige Programm. Weiß noch. Und wünsche euch viel Freude damit. So. Natürlich kein historisches Bild. Aber ein schöner Blick auf Schenkenzell. Könnt ihr euch eine Weile anschauen, bis ich loslege. So. Eines meiner ältesten Aufnahmen. Fangen wir mal an am Hochberg. Schaut euch mal den Hochberg an. Wie weit noch sind die Flächen bewirtschaftet worden? Hier ist der Wiedmannweg. An der Wiedmann stehen lediglich drei Häuser. Das Haus Päbele, das Haus Kienle und der Löcklehof. Nein, Metzger selbst noch nicht. Dann kommen wir zur Kinzigstraße. Ja, na, so schnell wollen wir noch nicht. Zur Kinzigstraße. Das ist die Kinzig, die Kinzigstraße. Da ist vorne nur das Haus Jele. Dann hier ist da wieder Springbahn. David, hat man halt gesagt, der Mann hat mit Vorname David Kaiser, Springbahn, und dann die Stockmühle. Das waren drei Häuser. Guter Fahrwerk, Wasserreserve und so, da war noch gar nichts. Und dann die Mühlewiese hier. Die Gasthöfe, sieht man hier, den Ochsen, drei König, Adler und hier die Sonne.
Rhone?
Ja, Rhone natürlich auch, Vornbrand. Was sehen wir denn da noch? Das Schlachthaus vom Ochsen. Der alte Ochsen vor dem Brand. Der alte Ochsen ist ja abgebrannt 1922. Durch Blitzschlag morgens um 3:30. Dann haben wir hier das, ja, das Zwangerhäusle. Hier sehen wir die Villa Grün. Villa Grün bekannt? Nicht. Villa Grün wurde vom Stockmüller Gruber gebaut und da war anfangs das Uhrengeschäft Jäger drin. Deshalb auch damals das große Fenster. Und wo Jäger dann in der Bahnhofstraße gebaut hat, ist er umgezogen. Braunhaus, sehen wir auch noch, das Braunhaus hier. Dann hier oben, die Zirriak. Neumeier-Matte ist hier. Dann haben wir hier den schönen Kanalweg, Dorfmühle-Kanalweg. Das war für uns Oberdorfler der Weg zur Kirche. Das war der Weg für uns Oberdorfler, der Weg zum Schwimmbad. Hier in der Dorfmühle, da haben wir schwimmen gelernt. Und das war der Weg für uns Oberdorfler zur Musterei. In der Dorfmühle. So, auf der anderen Seite sehe ich aber nicht viel. Kühlhof, ja, würde ich sagen, unverändert. Das Lagerschopf. Hier Hof genauso. Und dann halt das ganze Ensemble am Bach entlang im Oberdorf. Das ist also eine sehr alte Aufnahme. So. Jetzt sehen wir hier schon die Firma STW hier. Mit dem direkten Zugang zur Bahn. Extra Gleis. Die alte Turnhalle. Ja. Und ja, dann gehen wir gerade mal übers Gleis rüber, den großen Umschlagplatz, Holzumschlagplatz. Das ganze Holz aus der Rheinersau, aus Kalbrunn, Widingen, kam hier an den Bahnhof und hier wurde es dann auf die Güterzüge verladen. Wir sehen hier die Kegelbahn von der Bahnhofswirtschaft. Dann, was haben wir noch Schönes? Ja, der Bahnhof ist schon fertig. Der kommt aber noch einmal in andere Zustände. Ja, da sehen wir jetzt auch nochmal den Eckerberg. Also das Haus Armbruster ist noch nicht gebaut, das ist erst in den 30er Jahren gebaut worden. Und dann hier auch wieder. Das wird noch freigehalten von Wolfslora. Aber das ist alles bewaldet.
Ist das Bonatz da, links?
Bitte?
Ist das Bonatz?
Bonatz?
Dort denke ich. Da links?
Ja.
Solznitza.
Solznitza, ja. Genau. Ja, da gab es auch nur zwei Häuser im Heiligarten. Das ist also meine Vorfahren und Vorfahren von meiner Frau, Bonat. Und dann Reichert. Hier. Und dann der Hofbauer und sonst niemand.
Also Einwohner denn damals schädlich?
Einwohner.
Wie viele Einwohner waren das zu dieser Zeit?
600. 600 bis 700 ohne Bergzelle. Also nur der Ort Schenkenzell. So, da kommen wir zum nächsten Bild. Da sehen wir unten das Fensterhaus und sonst am Dammweg keine Häuser. Spannstadt, normal. Da drüben das Betonwerk, Steingutfabrik, nee, Betonwerk. Hermann, Karl Hermann. Die Bahnhofstraße noch unbebaut auf der Seite. Ja, und jetzt wieder Siedlungsbereich. Alles Felder und Wiesen. Bühlhof genauso, ganz hoch. Und dahinter natürlich auch Eselbach. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Bild. Fangen wir mal an mit dem schönen Schornstein. 38 Meter hoch. Das war die Ziegelei Hermann. Der war zuerst im Heiliggarten, also Reikerts. Deshalb sagt man zu Reikertshaus Siedlers. Und der ist dann, Ihr Vater hat hier groß gebaut. Und von diesem Schornstein, als der abgebrochen wurde, wurde dann an dieser Stelle das Haus Schwarzwälder gebaut. So, dann sehen wir wieder auf der Bahnseite wieder das Holzlager überall. Ja, drüber, Hochberg. Ja, und dann wieder die Felder vom Hofbauer und Lötzelbauer. Eckerberg. So, dann kommen wir zum nächsten Bild. Das ist schon etwas älteres, und zwar 1885, 1886, der Bahnbau. Wir sehen hier, dort sind sie am Gleis verlegen. Da wird die Brücke gebaut. Der Bahnhof. Das war der Aborthäusle da. Ja. Und in diesem Zusammenhang wurde auch die Kinzigtalstraße verlegt. Die ging ja früher so am Bahnhof, Bahnhofsgaststätte vorbei, Richtung Aue, und ging dann unten wieder Richtung Kebelisfelsen und dann Richtung Schildach. Hier sieht man also, ist zugebaut jetzt durch den Bahnbau. Was haben wir sonst? Ja, da sieht man noch die Hütten, die Werkstätten vom Bahnbau. Das war also einmal hier, dann oben im Stockhof waren mehrere Gebäude und unten am Lehen. Das ist jetzt ein neueres Bild. Die Spannstadt. Ist das Haus Roman, wo die... Ja, das Haus Bühler, das steht ja noch, aber das Haus Heitzmann wurde ja durch den Brückenbau abgerissen. Die anderen Häuser, ja, das war der Armbruster Franz, dann Metzger Mari und Hoffmann. Die zwei Häuser sind abgebrochen, da steht das Feuerwehrhaus und die anderen Häuser stehen ja alle noch. Dann und das Hirscheräckerle, die zwei Häuser. Villa Kautzmann steht schon. Und da sehen wir jetzt das Haus Schwarzwälder. So, dann fahren wir fort. Das ist jetzt eine Aufnahme von der Rodlehöhe oben. Ja, das ist zwischenzeitlich die Terrassebaude hier. Ja. Sonst, da war noch gar nichts, ganz nunter, die ganze Wiese, alles kein Sägewerk. Die Häuser Heim und Rheinberger, like, ebenso wenig. Und dann wieder der Hochberg drüber, alles noch leer. Holzebene war auch mehr grün. Ist jetzt auch sicherzeitlich angesetzt, bewaldet. Ja, in der Rheinersaarstraße keine Veränderungen. Alles gleich. Da gab es für uns Schüler noch eine große Auswahl für den Bolzplatz. Einmal haben wir da gekillt, bis der Landwirt kommen ist und gesagt, verschwindet. Da sind wir halt weiter rauf und so hat es gewechselt. Immer mal wieder eine neue Wiese. Eine Aufnahme vom Bühl. Es muss eine Aufnahme sein um 1920. Wir sehen hier das Schmalzhaus. Das so ja nicht mehr dasteht, es wurde ja zerbombt, 1945. Ja, da sehen wir wieder die Kinzigstraße, Jede, Springmann, David und Stockmühle. Und auf der Seite war gar nichts. Das scheint der obere Weg am Herreberg zu sein, aber da ging es noch weiter noch mit der Felder. So, jetzt kommt Bewegung ins Dorf. Die ersten Doppelhäuser entstehen am Eckerhofweg. Dann auch die evangelische Kirche, Schneider-Lehmann, Kindergarten haben wir noch keinen hier. Jetzt sehen wir hier das Sägewerk. Saalbau Drei König ist fertig, sehe ich gerade. Schlachthaus und wie das Haus Kaiser Werner Schwesternhaus, oder? Ja. So, jetzt sind es nicht nur die drei Mehrfamilienhäuser im Eckerhofweg, es ist die Kirchstraße bebaut, die Hofeldstraße und mit der Straßenerschließung Waldstraße wurde begonnen. Und es sind die Häuser Klemm und V. Und hier auf dem späteren Kindergartengelände der Zimmerplatz vom Engelbert Lehmann.
Der Alkohol ist doch auch schon.
Ja.
Der A und O-Lade.
Der ist dort schon.
Ja, hinter jetzt die Häuser Heim und Fleig stehen. Der Bergbauer ist sicherlich da. Blinde Hans. Doch.
So, das waren also die alten Ansichten. Also ich würde sagen, es ist immer interessant, so alte Karten anzuschauen. Bilder, wie es früher war. Jetzt kommen wir zu einem der drei Persönlichkeiten oder Originale. Strom anstatt Kerzen und Petroleum. Also ein Leben ohne Strom. Könnt ihr euch heute das noch vorstellen? Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die Beleuchtung in den Wohnhäusern von Schenkenzell weder sauber, noch praktisch, noch modern. Kerzen aus Bienenwachs oder Talg spendeten ein flackerndes Licht. Es folgten dann die Petroleumlampen. Ruß und Abgase verunreinigten die Luft. Und es bestand auch immer die Gefahr von Bränden. Vor 100 und mehr Jahren waren einige Häuser, zumindest im Außenbereich, noch mit Stroh bedeckt. Und Kerzen aus Bienenwachs? Ne, schon weiter. Heute ein Klick auf den Schalter, es werde Licht. Ja, der Übergang von Kerzen und Petroleum hat das Leben der Menschen doch grundlegend verändert. Und dies war in unserer Gemeinde im Jahre 1910. 1910, also vor 115 Jahren. Bis dahin hatten wir doch unsere Petroleumlampen. Und diese wurde dann abgelöst durch elektrisches Licht. Da war eine große Feier. In allen Gasthöfen wurde ein Lichtfest gefeiert. Nun, wem hatte die Gemeinde dies zu verdanken? Einen Tüftler von der Stockmühle, Karl Johann Gruber. Karl Johann Gruber, in der Gemeinde wurde er der Schah genannt. Der Schah. Er wurde 1887 geboren und starb mit 85 Jahren im Jahre 1972. Sein Vater, Franz Gruber, war Müller und Bürgermeister der Gemeinde Schenkenzell. Und zwar von 1903 bis 1925. Und Eigentümer der Stockmühle. Da sehen wir jetzt die Stockmühle, ein Bild vom Stockhof aus. Also hier die Kinzig, hier das Wehr und der Kanal, Wasserkanal, hier die Stockmühle. Da. Und sonst ein paar Häuser und nur Wiesen und Felder. ist jetzt nochmal ein neueres Bild. Da sehen hier die Kinzigtalstraße. Oh, Entschuldigung. Die Kinzigtalstraße. Stockmühle, Sägeberg, Mühle.
Was für ein Sägeberg war das?
Bitte?
Was für ein Sägewerk war das?
Das hat ein richtiges Sägewerk gehabt.
Der Stockmüller?
Ja, ja. So, dann fahren wir mit dem Schah weiter. Der Schah erlernte zuerst im elterlichen Betrieb das Müllerhandwerk. Doch es zeigte sich bald, dass sein Herz und sein Erfindergeist weniger der Mühle, sondern mehr der Elektrotechnik verschrieben war. Die Theorie eignete er sich durch Lehrbücher an, während er in seinem Kämmerlein diese Theorie in die Praxis umzusetzen versuchte. Und als sein Vater 1908 nachts von einer Gemeinderatssitzung nach Hause kam, war die Überraschung groß. Er traute seinen Augen nicht. Im Wohnzimmer fand er elektrisches Licht vor. Seine Augen glänzten. Die Experimentierkunst seines Sohnes hatte Erfolg. Bewunderung kam im Dorf auf. Und der Stockmüller Gruber förderte fortan seinen Sohn und ließ ihn eine Ausbildung in der Elektrobranche machen. Die Mahlmühle in der Stockmühle wurde mit Wasserkraft betrieben. Ein oberschlächtiges Wasserrad, versorgt mit Wasser aus der Kinzig und mit dieser Wasserkraft einem starken Gleitstromdynamo unter Zuhilfenahme von Akkumulatorenbatterien, eingebaut durch eine Esslinger Maschinenfabrik, war er für eine Stromlieferung gerüstet. Die Bürger im Dorf wurden wissensdurstig. Und im August 1909 fand im Sonnensaal ein Informationsabend statt. Das Interesse daran war sehr groß. Und zuvor wurden Anmeldebogen für die Hausanschlüsse ausgeteilt. Im Juni 1910 war es dann soweit. Mit der Gemeinde Schenkenzell war die Firma Johann Gruber zur Stockmühle recht schnell einig und schloss einen Stromlieferungsvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren ab.
Wie lange dauert man das Müller-Fritz-Haus?
Ja.
Wer hat das gebaut?
Jule Hermann.
Die Jule Hermann.
Ja. So, das ist der Vertrag mit der Gemeinde. Ja, wir sehen dann noch die Unterschriften. Links Bürgermeister Gruber und dann die Gemeinderäte Josef Haser, Andreas Lehmann, Josef Rauber, Gottfried
Kaufmann.
Ihr könnt es besser lesen von dort. Ja. Also Strom als reiner Lichtspender. Andere elektrische Gerätschaften gab es damals ja noch nicht. Wenn man, das ist also ganz interessant, was ich da mal gefunden habe, einer Umfrage der französischen Militärregierung im Jahre 1945 Glauben schenken darf, gab es nur einen Haushalt im Ort mit einem Elektroherd. Im Jahre 1910. Bald waren es 40 Stromabnehmer. Licht in allen Räumlichkeiten. Ausleuchtung der Ortsstraße. Windgleich die Anzahl der Straßenlampen anfangs mit zehn sehr gering war. Diese auf den ganzen Ort natürlich verteilt. Zug um Zug wurde das Ortsnetz erweitert. Damit stieg auch der Strombedarf. Und zusammen mit dem Stockbauer Josef Huber errichtete der Schah 1924 eine weitere Wasserkraftanlage mit einer Leistung von 110 PS im Gewannstock. Und 10 Jahre später folgte der Bau eines Sägewerkes auf dem Hausgrundstück. Selbst in der Nachbargemeinde Karlbrunn wusste er seine damaligen Kenntnisse und Fähigkeiten zu nutzen und baute im Rinkenbach, beim Hanselesbauernhof und beim Gasthof Linde Hausanlagen zur Stromerzeugung. Ja, es gab Strom. Die Stromqualität war über all die Jahre nicht immer gerade die beste. Und das hing natürlich auch mit dem Wasserangebot in der Kinzig zusammen. So führte Zahnarzt Dr. Rolf Zilaskowski, wer kannte ihn nicht? Der Kakteenzahnarzt im Oberdorf. Er führte Klage über die plötzliche Stromunterbrechungen bzw. Stromschwankungen. Damit sei er bei der Behandlung der Patienten in seiner Arbeit gehemmt. Habe ich selbst auch am eigenen Leib verspürt. Aber der Schah Gruber erwiderte, dann soll er seine Tretbohrmaschine eben einsetzen. Und das hat er auch gemacht. Und dann gab es ja noch was Nettes. Jeder hat Kaufmann Marie kennt. Für die Kaufmann Mari waren die Gleichstromfreileitungen recht wertvoll. Ganz unkompliziert holte sie von dort ihren Strom zum Nulltarif für ihr Höllengefährt, die fahrbare Holzsäge. Und der Schah genoss seinen Lebensabend. Bei Stromausfall musste er von Karl Armbruster oder Lorenz Armbruster in einem der Schenkenzeller Lokale stets immer wieder gesucht werden. Einen letzten Konzessionsvertrag schloss Gruber 1938 nochmals auf 25 Jahre mit der Gemeinde ab. Und diesen Vertrag wollte und konnte er nicht mehr voll erfüllen. Im Alter von 68 Jahren verkaufte er die Stromversorgung für die Gemeinde an die Badenberg AG, nachdem das Dorf und teilweise auch die Außenbereiche zwischenzeitlich mit Strom versorgt waren. Das Badenberg trat in den Vertrag ein und übernahm dann den Restausbau. Und unter dem Badenberg-Slogan Strom kommt sowieso ins Haus, nutzt das aus, wurden die Stromabnehmer, vor allem die Hausfrauen, animiert, bisher unerfüllbare Wünsche sich verwirklichen zu lassen. Und die letzten Versorgungsleitungen wurden dann 1963 im Egenbach, im Kaibach und auf der Steig verlegt. Mit der Auflage, einen Elektroherd in Betrieb zu nehmen. Boah. Noch hatte Schaagruber die Stockmühle, die Wasserkraftanlagen, das große Wiesengrundstück in der Talaue. Ja, die Familie war kinderlos. Und im Jahre 1959 verkaufte er sein gesamtes Areal Zug um Zug an die damals noch in Albersbach ansässige Tuchfabrik Margraf zur Industrieansiedlung. Ja, der Schah, der Tüftler von der Stockmühle, ohne eine gute Tat wollte er sich nicht verabschieden. Er stiftete 1966 der Kirchengemeinde die fünfte und größte Glocke. Größte Glocke mit einem Gewicht von 1200 Kilogramm. Geweiht auf den Vornamen des Stifters, Johannes dem Täufer. Zur Installierung dieser Glocke waren im Glockenturm erhebliche Umbauarbeiten erforderlich. Das hat aber alles vorzüglich funktioniert. Und letztendlich wollte auch der Stifter sein Werk nach der Montage sehen. Sein Gesundheitszustand ließ ein Treppensteigen aber nicht zu. Was nun? Einzige Möglichkeit war ein Flaschenzug mit Gatter innerhalb des Glockenturmes. Und so wurde es auch gemacht. Ja, auf halber Strecke hielten die Bauhandwerker den Flaschenzug mit Fracht an. Der Schah, was nun? Wir sind doch noch nicht oben. Dann sagten die Bauarbeiter, die Bauhandwerker vor der Weiterfahrt, verlangen wir zuerst einen Wegezoll. Und was blieb dem Schah wohl anderes übrig, als zu zahlen? Das zum Schah. So, dann kommen wir zum Franz Kiende. So, jetzt haben wir der Franz, wie er lacht und grinst. Franz Kienle, ein Leben mit der Kunst. Franz Kienle war ein reich mit künstlicher Begabung ausgestatteter Mensch. Ein Tausendsassa der kreativen Einfälle. Und es gibt ein Sprichwort. Der Deutsche hat seinen Witz in den Fingern. Und genau dieses Sprichwort traf vielfach auch für oder auf Franz Kienle zu. Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Schnitzwerke, die echt Freude bereiteten. Gut. Das Lebenswerk von Franz Kienle haben wir 2015 durch eine Vernissage im Haus des Gastes in Erinnerung gerufen. Und zwar durch die Gemeinde Schenkenzell in Zusammenarbeit mit dem historischen Verein Schildach Schenkenzell. Und diese Werkschau fand eine unerwartet hohe Resonanz. Franz Kienle kam am 11. September 1904 im Tös der ehemaligen Gemeinde Bergzell zur Welt. Sein Geburtshaus, von ihm selbst gemalt. Schon als Schulbub zeigte er Talent zu malen. Als Achtjähriger zeichnete er 1912 den Untergang der Titanic und verkaufte die Bilder an die Schulkameraden. Das war das erste selbstverdiente Geld und der Anfang seiner Karriere. Der Übergang von der Schule ins Berufsleben erfolgte zügig, wie Franz Kienle früher mir mal erzählte. An Ostern kam ich auch aus der Schule. Gleich am Dienstagmorgen kam die Mutter in aller Früh in meine Kammer und rief: Bub, stand auf, musst mit dem Vater auf Stangensegner schilden. Dort arbeitete er nun nur unterbrochen durch den Kriegsdienst und die Kriegsgefangenschaft bis nahezu ins Rentenalter. Die künstliche Arbeit von Franz Kienle, natürlich ohne jede Förderung, aus eigener Kraft führte ihn in jungen Jahren zur Malerei. Ölgemälde mit klassischen, realistischen Ausdrucksformen, mit gründlicher, intensiver Bearbeitung. Es waren vor allem Porträts, Landschaften und Bauernhäuser. Jetzt schaut euch mal dieses schöne Bild an. Das ist noch das alte Haus Kienle, das ist auch abgebrannt. Hier ist die Kinzigtalstraße, die ging nicht da unten durch, sondern ging hier bei Hermanns am Haus vorbei und dann wieder runter. Dann haben wir hier eine Mahlmühle vom Stockhof. Die wurde mit Wasser beschickt. Hinterm Tunnel sieht man noch den Wassergraben, der geht um den Fels rum, hier vor, der besteht heute noch und geht ganz vor bis zum Stockhof. Und da kam das Wasser, man sieht es hier runter, zur Mahlmühle, zum Wasserrad und ging dann hier wieder in die Kinzig. Da war dann eine Brücke rüber zur Mahlmühle.
Ist das ein Fluss? Ja, ja, das ist ein Fluss.
Dann hatte er natürlich was übrig für die Flößerei. Da sieht man einen 6-7-8-fahrer Floß mit 8 Stör. Ja, das. Also wie gesagt, da oben das Hermannhaus, das ja nicht mehr steht durch den Straßenausbau. Ja, da ging es nochmal hoch, den Berg mit der Postkutsche und dann wieder runter. So, jetzt kommen wir ins Oberdorf. Das schöne Ensemble mit den Anbauten zum Wasser. Da seht ihr den Bühnensteg, den ja das Hochwasser genommen hat. Der ging rein in den Felsenkeller vom Kronewirt. Pfingbeiner sind gerade Waschtag. Oder Schorner.
Schorner.
Seht ihr, ein Stall, wahrscheinlich der Saustall da. Selbstversorger. Ja, das ist ein interessantes Bild von Franz Kien. Ja, der Franz Kien erlebte sowohl den Ersten wie auch den Zweiten Weltkrieg. Während des Ersten Weltkrieges besuchte er die Volksschule in Schenkenzell. Im Zweiten Weltkrieg war Franz Kienle 5 Jahre Soldat in Norwegen. Und glücklicherweise nicht an der Front, sondern bei einer Gesteinsbohrkompanie. Und seine Einsatzorte waren die Lofoten, Narvik, Tromsø. Hammerfest, bis hoch zum Nordkap. In einer Gegend, wo heute Urlauber auf Kreuzfahrtschiffen die einzigartige Landschaft und deren Fjorde bewunderten. Und in jeder freien Minute ging er mit seiner Staffelei raus in die herrliche Natur, wo es im Sommer zeitweise nie dunkel wird. Oder im Herbst das Polarlicht den Himmel einfärbt. Diese Einmaligkeit hatte großen Einfluss auf den Soldaten. Sonnenuntergang auf den Lofoten. Per Feldpost schickte er wunderschöne Aquarelle zu seinen Lieben nach Hause. Etwa 100 mögen es wohl in dieser Zeit gewesen sein. Franz Kienle hatte mit diesen Aquarellen hier seine spezielle Handschrift entdeckt. Seine Begabung als Zeichner zu erzählen. Beides gleichzeitig. Ja? Weihnachten im Hause Kienle in Schenkenzell. Und der Franz war im hohen Norden. Der Großvater. Schiedemacher. Ja. Ja. Mit einem langen Bart.
Ja.
Wo ist?
Genau.
Und wenn man jetzt das Bild oder die Zeichnung da anschaut, ah, das ist doch eins von den Jungen im Gesicht. Das war zum Muttertag 41. Die Mutter mit den zwei, Franz und Ludwig.
Ja,
Und dann zum Muttertag 42. So. Also nach Kriegsende kam er in die französische Gefangenschaft. Und bei einem Bauern in der Nähe von Grenoble begann der Hobbykünstler zu schnitzen. Eine weitere Leidenschaft. Nach dem Zeichnen und Malen nun auch Schnitzen. Denn Malfarben, Stifte und Pinsel waren in dieser Zeit schwer zu erhalten. Mit einfachen Mitteln schnitzte er kleine Figuren für die Weihnachtskrippe zu Hause. Und zurück in seiner Heimatgemeinde wird das Holzschnitzen für Franz Kienle zur ständigen künstlerischen Betätigung neben der Malerei. Die Technik wurde verfeinert. Und wie in den Zeichnungen der Norweger-Serie prägte er auch die Figuren mit seinem speziellen humoristischen Ausdruck. Alle Unikate, keines wie das andere. Zwerge in allen Variationen. Flößer, Jäger, Wanderer, Nachtwächter, sämtliche Berufszweige, Flaschenkorken, betende Hände und vieles andere mehr. Und eine seiner vielen lustigen und witzigen Schnitzereien wohl auch dieses Bild. Und seine Ideen waren stets immer bei den örtlichen Vereinen gefragt. Kein Theater in Schenkenzell und Karlbrunn ohne Kulissen von Franz Kienle gemalt. Auch der Fasnetzwagen oder die Fasnetzwagen trugen seine Handschrift. Die Volkswandertage des Turnvereins wurden durch lustige Tafeln von ihm aufgewertet. Ja gut, er hatte seine Probleme. Nach jedem Volkswandertag fehlten doch einige Tafeln. Es war Souvenir für die Wanderer. Er musste immer wieder neue Tafeln malen. Auch von Franz Kienle Turnen anno dazumal auf der Kauzmannwiese. Dieses Bild hatte er gemalt anlässlich eines Turnvereinsjubiläums. Wir sehen hier den Eckstein Gerhard am Bart.
Berger Paul.
Ja, oder? Ja.
Josef Spinner.
Also Franz Kienle, als ich mal bei ihm war, hatte er mir das Buch gezeigt, was er alles gemacht hat. Alles akribisch aufgeschrieben. Über alle geschnitzten Figuren und Gemälde bis 1991. Und sein letztes großes Schnitzwerk war der heilige Franziskus von Assisi mit 23 Tieren und Vögeln, wohlgemerkt aus einem Stamm. 110 Stunden hätte er dafür gebraucht. Von Dezember 89 bis Mai 1990. Und dieses wunderschöne Schnitzwerk vermachte er einem seiner Söhne. Sein letztes Werk trug die Nummer 300. Und abgeschlossen hatte Franz Kienle aufgrund seines hohen Alters mit diesem Werk im September 1991. Es war ein Krönlein für das Bildstückle der Mutter Gottes am Schlosshof. Das war ein besonderer Wunsch einer Bürgerin. Und diesen Wunsch erfüllte Franz Kienle mit dem Hinweis: Ich machte es zu Ehren der Gottesmutter, dass ich noch so lange schnitzen konnte. Ja, Franz Kienle war zeitlebens ein humorvoller und zufriedener und hilfsbereiter Bürger. Sein unermüdliches künstlerisches Arbeiten und Leben mit der Kunst endete am 4. Juni 2001 im gesegneten Alter von 97 Jahren. Und abschließend ist zu sagen, dass er mit seinen Gemälden, seinen Zeichnungen und Holzschnitzereien vielen Menschen immer wieder eine große Freude gemacht hatte. So.
Ja.
Willi?
Ja, gleich. Jetzt kommt noch eine Kurzgeschichte, Ernst Stiederle, nicht so lang, und dann machen wir eine Pause. So. Kronenwirt wollte er nicht werden. Seine Leidenschaft galt mehr dem Mobilen, den Bussen und PKWs. Oh, Ernst Stiederle war etwas klein gewachsen. Er ragte knapp über das Steuerrad hinaus. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ein Kurgast auf das Rathaus kam und sagte: Da kam ein Auto ohne Fahrer. Also vom Ernst habe ich wenig Bilder, fast gar nichts. Obwohl den Markus, der Sohn, mal angesprochen war, er hätte, glaube ich, auch nichts. Dann müssen wir uns halt mit dem zufrieden geben, was ich Ihnen heute biete. Jetzt schaut mal in den Bus rein, könnt ihr die Person erkennen? Richtig. Fahrer Siegel. Ja, der Ernst Stiederle gründete in Schenkenzell ein Reiseunternehmen. Er hat klein angefangen, aber er hat alles bereist, so was Deutschland umgebende Länder, hat alles angefahren. Das Angebot stieg von Jahr zu Jahr. Der Ernst war allzeit beliebt. Er ist auf die Wünsche der Mitfahrer eingegangen. Ja, und die Ausfahrten waren vielseitig und interessant. Ja, wir werden jetzt gleich sehen, die Fahrt nach Oberammergau oder nach Lourdes oder ja, unsere Skiausfahrten nach Corvara. Ja, wenn wir dort angekommen sind, hat er immer zuerst nochmal 10 Runde gedreht auf dem Parkplatz, bis jedem schlecht geworden ist und dann hat er kalt aufgestiegen.
Corvara hat der erste angefangen.
Ja. Das habe ich irgendwo rauskopiert, der Ernst und seine Lisa. So, das war eine Werbung im Nachrichtenblatt. Jetzt schaut euch mal das an. Hauptziel 5. August. Abfahrt Donnerstag, Rückfahrt Samstag. Pauschalpreis, Fahrt 2 Übernachtungen. Verpflegung, Abendessen, Reisetag und dann die Karten noch für die Passionsspiele. Ja. Gute Plätze, 120 Mark. So, jetzt haben wir noch verschiedene Leute kennenlernen. Ja. Fangen wir mal vorne an mit den Bildbieren. Frau Göring von der Landstraße. Die kenne ich nicht. Das Fleigeklärle. Die Frau Blessing vom Oberdorf. Machen wir. Ah, die ist schon da.
Ja,
ist da. Was machst denn du da drin? Ja. Von Alterberg?
Wallfahrer in Rom, Papstbesuch.
Ach, deshalb hast du so ein heiliges Scheiß. Ja. Gut, wer ist das?
Und neben drei ist meine gute Frau Göring.
Das da?
Und neben meiner Mutter.
Ja, das ist das. Ist das
Fleigeklärle?
Fleigeklärle ist da. Das ist. Trauberfrauer vom Oberdorf.
Genau.
So grimmig wie das Gesicht ist, war sie auch. Wenn ich jetzt viel gesagt hätte, aber es war so. Dann, den kann ich erkennen, das ist der Ziriak. Das ist der Kaibauer. Das ist der Bühler vom Schloss. Der Gemeinderechner. Und wer das ist, weiß ich nicht.
Der
alte Martinsbauer. Ah, Martinsbauer, oh ja, ja. Der Flaschner Johannes, das dürfte Hanse des Bieres sein.
Ja,
ja.
Und das.
Oberrosa.
Ja, Oberrosa. So, das ist Hanse des Bieres. Nein, das ist Hanse des Bieres, ja. Das ist, glaube ich, Agnes Holber.
Ja.
Ja. Ja. Marcella. Marcella Göring. Das ist die da.
Und wer ist das mit der Glatze und mit dem Bart?
Bitte?
Ach, das.
Ja.
Das sieht aus
wie ein Kreibwurst. Das ist das gleiche Rosa, gell?
Kreibur.
Nein. Ja,
hinter Kreibur.
In der dritte Reihe.
Blond.
Das ist Claire.
Nein, da, ja, ganz da. Links.
Wer soll das sein? Bin ich nicht.
Fleige Rosa.
Nein.
Oh. So lange Haare, oh, die Dicke. Aber wir haben gleich nochmal zwei andere Bilder, vielleicht kommen wir da weiter. Also das da, weiß jemand, wer das ist?
Ja, das ist die Anna von der Spanstadt.
Die Anna, oder?
Anna Lehmann von der Spanstadt.
Ach, von der Spanstadt? Ja, das kann sein, ja. Und auch, das ist Leib Weinberger. Dann... So.
Ja.
Ja.
Was wieder? Wo bist
du?
Guck, da ist Mutter.
Ja.
Leige Klärle. Buschermine. Frau Groß vom Oberdorf. Anna-Rose Bühler. Kroneberda. Oh, fangen wir mal da hin an. Zirriak wieder. Hofbiere. Alte Adlerwürde. Und dann wieder Frau Göring. Vater Brunnere.
Ja.
Frau Bühler von der Landstraße. Josephie. Kimus Josephie. Der Jäger Edwin. Und seine Frau. Was ich noch alles kenne.
Und was war das für eine Farbe?
Das war, das kommt jetzt gleich. Das war die Vaterflut. Da sind Sie jetzt nochmal drauf.
Das stimmt.
Frau Jäger, da drüben, Josephine. Ja. So, also mehr an Bilder kann ich nicht bieten. Also der Ernst bot ja immer lange Jahre so Halbtages- und Ganztagesfahrten an. Ja, es ist traurig, familiäre Umstände waren halt schuld daran, dass er sein Unternehmen aufgeben musste. Und das wurde in der Gemeinde auch allseits bedauert. Aber man muss sagen, Erinnerungen bleiben. So, jetzt machen wir eine Pause. Machen eine Pause von 10, 15 Minuten. Drüber gibt es Getränke. Deckt euch ein, jetzt geht noch eine gewisse Zeit. Idyllische Orte im Dörfle. Idyllische Orte, idyllische Ecken, die das Herz berühren. Besondere Orte, die, egal wie sehr sie sich im Laufe der Zeit verändert haben, bis heute doch im Gedächtnis geblieben sind. Ein einziger Blick auf ein altes Foto reicht oft aus, um Erinnerungen an die eigene Kindheit aufleben zu lassen. So, ich fange jetzt an mit einer Bildreihe und gebe dann noch einige Erklärungen dazu. Mein Gott, ist hier Leben auf der Straße. Die alte Dreikönigsbrücke. Dann die Sitzbänke hier, kann sich der eine oder andere noch entsinnen. Da saß man am Sonntag. Ja, La Charleplatz, der kommt noch. Und manch Schenkenzeller kann sich daran entsinnen noch, da saß immer der Bech von der Rainer zur Au. Der Bech von der Rainer zur Au. Ja, wir sehen hier das Metzgerhäusle. Angesprochen habe ich schon die dörfliche Ruhe auf den Straßen. Hier sehen wir die Gartenwirtschaft Ochsen, die dann 1933 abgerissen wurde und anstelle der Gartenwirtschaft kam dann eine Tankstelle hin, eine Shell-Tankstelle. Hier das Kaufhaus Richard Scherer.
Ja, ja.
Ja. Ah, die Tochter geht wohl Essen holen, oder wie sieht denn das aus da? Ja. Rechts das Rathaus, links die Sonne. Die Straße ins Oberdorf natürlich, ohne Gehweg und allem, nur wassergebundene Dinge. Dann am Wasser das Inselwehr. Der Inselbeck. Dann die Gebäude Drei König von hinten. Schlachthaus, Schwesternhaus. Ochse ist schon Schwellestüble da. Ja. Oh, kennt man schon fast gar nicht mehr. Das ist also das Wimmelhaus. Und das Wimmelhaus wurde 1900 gebaut von einer Helena Wöbel, geborene Hermann, 1886 geboren. Sie war die Tochter des Uhrmachers Anton Hermann. Wuchs mit 7 Geschwistern im früheren Villa Gunderbund, Rainersaustraße, auf. Nach der Schule verbrachte sie einige Jahre in Stellung und als die Mutter in jungen Jahren verstarb, kam sie zu ihrem Vater zurück. Über 30 Jahre war sie ihm eine wertvolle Hilfe im Haushalt und Uhrengeschäft. Erst nach dem Tod des Vaters heiratete sie 1939 einen Julius Wöbel, einen Franken, der 7 Jahre später verstarb. Kinder gingen aus der Ehe keine hervor. Sie bewies doch ihre mütterliche Liebe, indem sie 7 Kinder bei sich pflegte und großzog. Und darunter war auch die Frau Ullmann, die vor Kriegsende auf der Dreikönigsbrücke von den Franzosen erschossen wurde. Und mit der Anlegung des Parkplatzes wurde das Haus dann abgerissen. Aber unten war früher ein Damen- und Herrenfriseurgeschäft, ein Alfons Wäschle von 51 bis 60 und vor ihm war ein Karl Welle.
Auf Wäschle war doch
nochmal
einer. Wir
hatten
sehr
Kaiser. Oh, weiß ich nicht. Ja. Es waren, glaube ich, drei Friseure, die drin waren.
Schmidt. Aber der Schmidt ist, glaube ich,
der war
sich auch so da. Ja.
So, das Gebäude von hinten sieht auch interessant aus. Hier war der Aufgang zu den einzelnen Stockwerken. Ja.
Christian,
das ist der Eckerhofweg.
Langsam
los. Letzte Haus der Josef Jede, Josef Jede Briefträger. Das war. Und weiter hoch war nichts, keine Bebauung. So. So, das ist Heimat, das ist Tradition.
Ganz rechtsverkehrlich.
Ja. Diamantene Hochzeit von Daniel Ambruster. Vom Ellerberg 1980, alle in Fürstenberger Tracht. Der Gesangverein stand Spalier. Jetzt guckt euch mal die Leute an, keiner ist mehr unter uns. Josef Gekle, Karl Spinner, Geiser, Egon Heitzmann, Philipp, dahin ist der schwarze Rudolf. Und da hat er, fangen wir mal mit dem Karl zum A von Kaibach. Und jetzt der Egon. Der Willi, Spinnerfreund.
Das ist der Jate.
Den lange kenne ich nicht. Ja. Ja, und sonst halt die Erbergers. Die sind ja da in der Rainer-Zausch-Schule gewohnt. Und die Josefine Heifmann weiterhin da bei uns noch. Ja, ganz stolz, der Daniel.
Boah. Willi weiß, wer da lange ist. Das ist vom Schneider Lehmann.
Könnte sein, ja, im Gesicht noch. Ja. Ja.
Also das ist unbelegt.
So. Das ist von Leichnam der Prozessionsweg. Seht ihr, das gibt es heute alles nicht mehr. Der ganze Prozessionsweg streut mit Blumen. Links und rechts der Straße die Haselsträucher da noch, die man gesteckt hat. So, Gott sei Dank war früher kein Asphalt auf der Seite. Da hat man es gut reinstecken können. Selbst Metzgerhäuschen ist geziert, ja, genau, der Kräuterbusch und Russe. Dann hatten wir ja 4 Altäre hier am Altochsen. Dann vorne in der Dorfmühle, dann in der Sonne und dann oben bei Finnbeiner. Da sieht man das Gerüst vom fürs Gästehaus Ochsen. Also wir sehen jetzt auf der rechten Seite, da ist schon die Drogerie, da war früher das Braunhaus, dann Flaschner Müller und Rathaus und hier die Gärten vor der Sonne. Zwaghäusle. Ja.
heute auch drin?
So, jetzt haben wir nochmal von der Dorfmitte etwas mehr. Wir sehen hier das Kreuz.
Ja.
Dann den Schererladen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Alte Brücke, Messnerhaus.
Messnerhaus.
Ja, und das Heiner Häusle.
Das war ja auch ein
Jetzt haben wir die Grazien. Was wieder, kann ich dich nur erkennen. Ha, hier. Alles bekannte Gesichter. Wir waren ja keine. Ach doch. Fangen wir mal an, das ist meine Frau. Dann ist das Heidi Doll. Dann Schillinger Monika. Dann Doris Armbruster. Ja, und dann machen wir da Hanneweiler. Das ist Beidel, wie hat die geheißen? Hildegard. Dann hier die Angelika. Hafner. Ja, und da.
Ritter
ist da, glaube ich. Ja. Und da ist der Heinz. Hat er Heinz? Backes?
Backes.
Ja, ich gehe noch Robert.
Genau, der Robert sagt es.
Ja.
Unser Robert in
der Welt. Der Hamann Bernd, glaube ich.
Ja. Und der Fahrer, der Hase Otto.
Der Hase Otto. Ja, das kann sein.
Doch.
Ja.
In welchem Jahr war das? Soll ich noch was mit einsteigen? Was für Anlass war das?
Das muss ein Turnvereinsjubiläum gewesen sein. Ja. Ja.
Du bist jetzt wieder in
ja, TV-Jubiläum 1960. Da kommen wir zu einem Deckengemälde in unserer Kirche, was ich heute noch nicht verstehen kann, warum dieses fehlt und warum man dieses nicht wieder hingemacht hat, gemalt hat. Das hat verschiedene Gründe. Also zum Blickfang des Bildes sehen wir oben der auferstandene Christus in rotem Gewand,
in der Hand das alles überragende Kreuz vor den Strahlen der von hinten durchscheinenden Ostersonne und von Wolken umrahmt. So. Etwas unterhalb, rechts daneben, im blauen Gewand Maria, die Mutter Jesu, links, unterhalb der Auferstandenen im Bischofsornat der heilige Ulrich von Augsburg, Patron der Pfarrkirche. Im unteren Bildteil, dann müssen wir noch die Luitgard nehmen. Hier die Luitgard, die Gründerin des Klarissenklosters Wittichen. Und im unteren Bildteil sehen wir zwei Frauen und einen Mann in Fürstenberger Pracht. Und zu ihren Füßen, vergleichbar einem Erntedankmotiv, ein Korb mit Früchten und Gemüse, die drei Personen in Andachtshaltung schauen vom Pfarrberg her auf das Dorf hinunter und im Hintergrund ist sogar die Schenkenburg zu sehen. Ja, war schade, ja.
Da kann man dazu sagen, es ist nicht ein Paul Hirt. Und der, das ist, glaube ich, gemalt worden bei der Renovierung 1937, 38 kann das sein, um den Dreh rum. Und von dem gibt es noch der Kreuzweg. Also der Kreuzweg in der Kirche ist auch von Paul Hirt. Und der war in Heiliger Bund taubstumm und war bei den damaligen Machthabern nicht gelitten. Man hat sich hauptsächlich mit Kirche, Ausmalung von Kirche beschäftigt, ja, aus Villingen. Ja.
So, und wieder Brauchtum. Öffentliche Hochzeit, wunderschöner Maien, kleine Besetzung der Musik. Hoppla. Dann sehen wir hier das Wangerhäusle. Ja. Und hinter alles die Hochzeitsleute in Fürstenberger Pracht.
Jetzt liegt da der Adam vor.
Der Adam oben hin.
Da, in dem einen.
Da. Villa Grün. Ja. Ja, ja. Hermann Gäbele da. Lehmann Karl. Und das da? Toll. So. Das war für die Schenkezeller das Metzgergäsle. Und hier geht's los mit dem Abriss vom Metzgerhäusle. Ja. Und wenn man genau hinschaut, meine ich, das ist von der Haltung her Willi Indraschak. Da ist Buschwegele.
Der Willi Senior.
Ja. So. Das war's zu den idyllischen Orten. So, jetzt kommen wir zu der Gastwirtschaft. Die müssen wir in jedem Fall noch abhandeln.
Sind Sie nur gewesen, gell?
Auch da werden wieder Erinnerungen wachgerufen. Ja, unsere Gasthäuser früher und heute. Hat sich in der Vergangenheit doch so viel geändert. Schenkenzells Gasthöfe waren einst dominierend im Kinzigtal. Der Fremdenverkehr pulsierte. In unserem Dorf galten die Gasthäuser als Herz des gemeinschaftlichen Lebens. Und was war der Grund für diesen Rückgang? Es waren wohl vielfältige Gründe. Eine Entwicklung, die man aber sehr bedauert. Wie wir hier sitzen, kennen noch das pulsierende Leben im Dorf. Die öffentlichen Hochzeiten in den Lokalen. Der Sonntagsfrühschoppen nach dem Gottesdienst. Bis hin zu sonstigen größeren Festlichkeiten. Ein besonders wichtiger Bestandteil der Gasthauskultur war doch der Stammtisch. Und wo findet man heute noch einen gemütlichen Stammtisch? Dort trafen sich die in der Regel immer dieselben Personen, um zu schwätzen, über aktuelle Themen zu diskutieren oder gar Karten zu spielen. Vor allem in der Winterzeit. Stammtische förderten den sozialen Zusammenhalt und waren oft Ausgangspunkt für gemeinschaftliche Initiativen. Der Verein der Schnurrbärtler. Sie hatten den Stammplatz in der Sonne. Jetzt beginnen wir mal mit dem Josef Summ links, von links, mit dem Hund Asso. Asso, komm her. Johannes Spinner, Anton Spinner und das Sepple von Karl Brunn, Sepples Bauer Franz Schmies. Das waren die Stammtischler. Und ich habe vorher erwähnt, man ging auch zum Kartenspielen in die Wirtschaften. Das war einer. Der alte Schiedemacher, ein alter Kartenspieler. Und genießt sein Viertel nebenher. Der Schiedemacher hat mal zum Metzger selbst seinem Vater gesagt, wo sie spät nachts wieder mal hoch sind. Sei nau froh, dass ich geschrieben habe. So war der Schiedemacher. Ja, ich habe mal im Archiv gestöbert und nur einige Bilder zur Erinnerung. Anfangen möchte ich mit dem größten und ältesten Gasthof der Sonne. Ja. Die Gastherberge zur Stube, später Gasthof Sonne, war das erste Gasthaus in Schenkenzell. Und die Genehmigung zum Bau der Sonne wurde von der gräflichen Herrschaft zu Fürstenberg bereits im Jahre 1564 erteilt. Und zwar als Herberg, Badstuben und Metzig. Sie hatte auch den Namen Ratstube, weil alle öffentlichen Anlässe der Gemeindeverwaltung sowie Hochzeiten, Kindstaufen, Schützenehren dort stattfinden durften. Es mag dies auch der Grund gewesen sein, dass man den Lasterstein vor dem Gasthaus und der darin befindlichen Vogtstube aufgestellt hatte. Lasterstein, was für eine Bewandtnis hatte dieser wohl? Das ist der Lasterstein. Und der Lasterstein war ein massiver Sandstein, hatte eine Person des Dorfes sich etwas zu Schulden kommen lassen? War es ein Dieb, ein Lügner oder Lästermund? So musste die betreffende Person am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst eine festgesetzte Zeit vor dem Lasterstein stehen. Peng. Alle Kirchenbesucher gingen an dem Sünder vorbei, oft nicht ohne Spott und Schadenfreude. Der Volksmund nannte ihn den Seufzerstein und der blieb bis zum Jahre 1870, hatte bis dorthin seinen Platz. Es wäre wohl angebracht, dass solche Lastersteine auch vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt werden. Ja, dann gehen wir mal wieder ins 20. Jahrhundert. Die Gasthöfe im Wandel der Zeit. Das ist wohl die älteste Aufnahme von der Sonne. Schrift am Gebäude, Johann Baptist Sanger. Die Wirte von der Sonne waren zuletzt Johannes Baptist Sanger von 1892. Dann kam der Wilhelm Gruber von 1912 bis 1940. Und ab 1941 Franz und Helene Heitzmann, geborene Gruber. Das ist noch ein Bild vor der Fachwerkfreilegung. Rechts der Aufgang zum Saal. Ja, oben war der Saal. Vor der Wirtschaft stehen die Taxis, die Kaschemmen. Ja. Dann sehen wir in diesem Bild der Bruderbach oben noch nicht bewaldet. Da war das Gebäude, das ja dann abgebrannt ist. Da sieht man eine Sonnengarde links. Was diese Dächer wohl bedeuten sollen, das weiß ich nicht. Diese Türmchen. Also wie gesagt, die Sonne war weithin das älteste Fremdenbeherbergungslokal weithin. Dann kommen wir zum nächsten Bild. So, das ist ein Mannschaftsfoto in der Sonnenküche um 1895. Dann sehen wir jetzt den Sonnenwirt Baptist Sanger. Das ist die Sonnenwirtin. Das hinten ist der Rudolf Schmalz. Das ist die Caroline Schmieder. geborene, verheiratete Schmalz und dann kommt die Anna Schmalz. Verheiratete Schnell. Aufnahmejahr 1900 oder früher. Also das ist der, die Eheleute Wilhelm Gruber und Emma geborene Schmidt.
Sind das die Eltern von der Helene?
Bitte?
Die Eltern von der Helene.
Ja, ja, richtig. Ja. So. Das ist eine Aufnahme, die muss so um 1936 gemacht worden sein. Man sieht hier den Maibaum vom Dritten Reich. Da wurde immer ein Maibaum aufgestellt. Dann nehmen wir hier das Waghäusle. Die Kegelbahn ist schon da. Die wurde 1925 gebaut. Und dann sehen wir hier die Gärten. Ja. Und das Wasser lief halt so hier in der Straße, Kandel, wie man immer gesagt hat. Jetzt kommen wir zum Inneren. Ja, wir kommen ja nicht mehr rein in das Lokal. Da saß noch immer die Helene am Ofenring.
Und
der
Alice.
Ja, gut. Teilweise schlafend, aber wenn jemand zur Wirtschaft rausging, ist sie schnell in den Tee gesprungen und hat sie verabschiedet. Nochmal ein Bild. Der Ofen und dann in das Nebenzimmer. Und das ist der Plan nochmal. Da ist der Eingang, das Nebenzimmer, Wirtschaft. So. Und das ist jetzt ein Bild Richtung Saal. Da war ja nur zu, da war ja noch kein Saal da. Da war Ende der Fahnenstange. Dann haben wir in der Sonne die herrlichen Bleiverglasungen gehabt. Ich habe mich noch am Wechsel, Eigentümerwechsel, so dafür eingesetzt, dass die bleiverglasten Fenster rauskommen und dass wir die aufbewahren bei der Gemeinde. Aber zuletzt sind die nachher beim Eigentümer selbst gelandet. Ob die jemals wieder auftauchen, ist eine andere Frage. Die Luitgard, dann das Wappen, die alte Sonne.
Die alte Sonne, baut 1564.
Ja.
Wow.
Die Wappen von Bergzell und Schenkenzell. So, da ist Leben vor der Sonne. Das Bild ist entstanden um 1930, da war die Verschickung der Kinder während dem Dritten Reich. Und da sieht man ja immer die Mütter mit Kindern, Ja, teilweise auch Feder. Hinten in der Mitte, das ist. Oh. Das ist Helene. Und das ist links davon die Emma Klingler und die Hildegard Krellner, ihre Schwestern. Und alles andere sind Fremde. So, dann kommen wir zum goldenen Geschäftsjubiläum. 1912, am 13. Dezember 1912, hat der Vater von der Helene Heitzmann, Wilhelm Gruber, die Sonne übernommen. Und 50 Jahre später haben sie dann das Jubiläum gefeiert, 1962. Dann gab es noch ein Unterhaltungskonzert mit der Kapelle Nelig, auch bekannt, Haslach. Das waren die Einladungskarten. Wenn er schon heim zum Fest kommt, wird er das lesen. Ja. Da können wir mal lesen, was Geber hat. Boah. Auserlesene Speisen und Getränke. Da machen wir mal weiter. Das war die Weinkarte. War überwiegend Iringer. Iringer, Biggesohler, Niersteiner. Das war so das Getränk. Der Wein, was in Schenkenzell verabreift wurde. Ja. Schaut man auf die Preise. Eine Flasche. 11,50. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Essen. Also mir hat es gefallen, für unsere vollschlanken Gäste empfehlen wir. Und unten steht, wer es eilig hat, bestelle. Ja, Schnitzel mit Pommes für 3,80. Also ein Filetsteak mit Pommes und Salatplatte 3,55. Das kann man auch nicht sagen. So, das war die Jubiläumsgesellschaft. Jetzt fange ich mal an. Es war Mari, Kohle-Mari. Dann Helene, ist klar. Dann der Eberhard Ortfeld. Die Pauline Gruber. Und dann die Pauline Schmidt. Und dann die Hildegard Krellner. Und dann der Marcello. Der Marcello ist letzten Monat verstorben in Frankfurt. Ja. Ja, dann kommt die Waltraud. Waltraud, dann kommt die Hilde Müller. Uxans. Dann hinter dran ist die Frau Förster vom Oberdorf. Und Frieda Haber.
Ja,
da sehen wir nochmal die Bilder, das was wir vorher gesehen haben. ganz altes Bild von der Sonne. Franz Heizmann. So. In der Presse stand Gasthof Sonne in Schenkenzell. Ein Hort aller Schwarzwälder Gastlichkeit. Und dies wäre nicht möglich gewesen, natürlich ohne entsprechendes Personal. Heimische Kräfte jederzeit anrufbereit. Da aber nur müssen über den Bach rufen, Annele, komm. Ja. Ja. Jetzt haben wir da die Adi Summ, Schweigeklärne und die Rosa Hafer.
Also, naja,
Mutter. Ja gut, wo dann der Saal fertig war, fanden dann regelmäßig Tanzveranstaltungen statt, ist klar. Da war sowohl im Dreikönig wie auch in der Sonne immer Samstag, Sonntag Highlife. Ja, und der Saal war auch da für die örtlichen Vereine. Der Hofbohr, Vorstand vom Musikverein. Das scheint mir der Leben Johannes zu sein, Schmiederhans. Und wer ist das? Schmieder Augustine?
Ja.
Aber nicht der Vollmer. Hubert Vollmer.
Ja.
Ja. Ja, Sie haben ja auch Milch braucht im Hotel oder in der Wirtschaft. Da hat man Edelraut so eine schöne Rechnung rausgezogen von 1946. Da war der Milchpreis nur 22 Pfennig. So, jetzt von der Milchgenossenschaft in Schildach. Ja, das war die Kegelbahn. Umstellung auf vollautomatisch. Und jeden Abend wurde natürlich gekegelt. Und dann gab es im Winter immer das Preiskegeln. Das ging ja 4 Wochen. War auch immer interessant. Also wie gesagt, die Kegelbahn selbst wurde 1926 erstmals gebaut. Und so wurden die Gäste verabschiedet. Franz Heizmann, der Sonnenwirt, der tödlich verunglückt ist, auf dem Schönberg, Helene und die anderen kennen wir nicht. So, und dann noch ein ganz nettes Foto. Vermutlich die Helene in ihren letzten Tagen beim Besuch in der Sonne. Dann kommen wir zum Gasthof Ochsen. Die letzten Eigentümer waren ja der Ochsensepp, also der Josef Armbruster von 28 bis 38 und dann kam der Wilhelm Bruckhammer. Wir sehen auch hier wieder die Kutschen. Keine Autos, warum Gebäude? Gartenwirtschaft vom Adler. Hier Gartenwirtschaft vom Ochsen. Ja, das sieht man auch nochmal am Rand, die Gartenwirtschaft hier. So hat er mal früher ausgesehen. Ja. Herr der Ochsen war ja die Wirtschaft der Jäger. Und hier logierten die Jagdgäste unter anderem Herzog Albrecht von Württemberg, Prinz Max von Baden, der spätere Reichskanzler, der Fürst zu Fürstenberg und sein Gefolge waren dann immer für 8 Tage hier in Schenkenzell zur Auerhahnjagd. Und mit Zoll, Schmucken, Kaleschen kamen sie angefahren. Und Auerwild war vor 100 Jahren noch sehr stark hier vorhanden. Auerhahnjagd war etwas Besonderes. Und Steigsepp, Ehemann der Steig Louis, musste schon Wochen vorher die Auerhähne verhören, bevor die Herrschaften kamen. Und nachts führte er dann die Jagdgesellschaft auf die Balzplätze. Über 50 Jahre. Er erhielt dann vom Fürsten eine besondere Auszeichnung. Ja, wir sehen hier die Beute. Die Beute, die Auerhähne hinter der Wand festgemacht. Also, hinten der Vater vom Steigsepp und das ist der Steigsepp da. Und hier nochmal Steigsepp mit der Beute und der Fürstprinz Max Egon von Fürstenberg. So, und dann kommen wir auch hier zum Mannschaftsfoto vom Ochsen. Oh, jetzt könnt ihr wieder studieren. Ganz vorne ist der Peter. Das ist wohl Lisbeth. Ja. Das ist Neire. Könnte Josephine sein, oder wo ist sie? Das Ovi ist Elsa, Dietere Elsa. Das ist der Ochsener, das darf der Wilfried sein. Das ist am Ochsener seine Schwester. Und das ist der Koko, weiß ich nicht.
Das ist
von mir Seite. Das ist Holzebene. Aber kann es sein.
Ja.
Ja, und neuere. Ja, dann Peter halt schon mal der Kopfwessel nachher. So, das war die Wirtschaft. Wunderschöne Wirtschaft. Es waren also nicht nur Fürsten im Ochsen, auch vom Film und Fernsehen. Wer kennt ihn? Ja, Rudolf Schock. Das Foto habe ich selbst geschossen. Ja. Das ist der Gasthof Ochsen. Jetzt gehen wir zum Gasthof Dreikönig. So, hat er mal ausgefallen. Drei Könige erstmals erwähnt, 1835. um 1900, das Bild in etwa, da haben wir noch keinen Metzgerladen. Aber dann im nächsten Bild sehen wir nun den Laden hier. Dann haben wir ein Bild vor der Wirtschaft. Und da möchte ich noch kurz etwas ausholen. Der Dreikönig. Der erste Dreikönigwirt war ein Johann Baptist Springmann, geboren 1771. Er hatte drei Kinder. Keines wollte die Wirtschaft übernehmen. Folge: die Witwe verkaufte den Dreikönig an Jakob Sum vom Oberkaibachhof. Und dieser war zweimal verheiratet. Einmal mit einer Franziska Jele vom Stockhof, dann mit einer Maria Anna Jele vom Herrenwald. Und aus diesen Ehen gingen 10 Kinder hervor. Und das jüngste Kind war der Philippsum, 1838 geboren. Und dieser wurde dann auch Dreikönigwirt. Und der Philippsum heiratete eine Wolfacherin namens Sophia Moser. Aus dieser Ehe gingen wieder 9 Kinder hervor, wovon 5 im Kindesalter verstarben. Und das jüngste Kind wiederum, und zwar Albertina Sum, das dürfte wohl die Person sein, 1881 geboren, übernahm den Dreikönig und sie heiratete Severin Schmieder von Tannensteg, also Tannenschmiede. Ja, und das dürfte er sein, da, gell?
Der Hintere.
Der Hintere, der. Der?
Ja.
Gut. Ja, sie hat, aus der Ehe gingen dann auch wieder 5 Kinder hervor. Der Karl. Der Karl ist gefallen an der Ostfront, das ist der Karl. Dann die Albertine, ein Severin, eine Anna geborene Gurnfloh, verheiratete Gurnfloh und eine Sophie verheiratete Jele. Neuer Besitzer wurde Severin Schmieder. Und zwar ist er 1966 verstorben. Er war mit einer Elsa Storz aus Homberg verheiratet. Und das ganze Ding schließt dann, die haben ein Kind gehabt und der sitzt unter uns. Der Werner. Ja. So. Machen wir mal weiter. Ja. Ja, das ist ja an sich vom Fahrwerk. Da sei ja mal wieder das Pedonwerk. Hermann der Hanna, bei König noch alt, aber ansonsten Scherer, Kaufhaus, Ochse, Adler, Ganzler, Hirscher, Eckerle. Ja. Ja, da haben sie die Fahne rausgehängt. Ich weiß nicht, war das im Dritten Reich oder wann das war. Jedenfalls Dreikönigsbrücke in Alt. Wieder Richard Scherer, auch die Dachziegen. Ja, da sieht man den Lade vom Dreikönig, ist vorhanden.
Wenn er der Ochse den Lade kriegt.
Der Ochse. Da hat ihn noch kein Wurst gekauft.
Aber Fleisch.
Ja, Du hast schon gesehen, wie es
ist.
Das war doch das echte Schmuckstück in Schleckenzell. Der Saal vom Dreikönig mit den Kronleuchtern, mit der Kinzigterrasse. Echt toll.
Der Tanztee.
Ja, und das Ganze, hier nochmal die Kinzigterrasse. Und das ganze Ding endete am 27. Februar 1986 bei 23 Grad minus. So, dann kommen wir zum Gastro Adler. Nur kurz ein paar Bilder, auch wieder die Gartenwirtschaft hier. Ja, auch wieder in Ansicht.
Ja.
Wirtschaft. Nebenzimmer. Zur Krone. Da hat er immer sein Mehlkult, wenn es Verladewoche ist, von der Bahn aufs Fuhrwerk.
Ja, das klingt schlecht.
Da sehen wir das Restaurant Künstler. Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen drauf. Schaut euch mal den schönen Gemüsegarten an. Ja. Jetzt kommen wir zum Künstler.
Ach so, hat es aus.
Ja, zum früheren Gasthof Bahnhof 1871 baute ein Bernhard Sanger ein zweistöckiges Wohnhaus mit Stallung. Weiterer Besitzer war dann ein Wilhelm Dreher und 1898 wurde es verkauft an den Schabacher Johannes Künstle und dieser heiratete dann eine Adelgunde geborene Schillinger. Also es folgten 1939 dann die Eheleute Franz Kilgus, Franz und Clara, geborene Künstler, und die weiteren Wirte waren dann der Georg Kilgus, Franz Kilgus und jetzt Heinz Kilgus. Das ist auch eine ganz alte Aufnahme von einer Bleiverglasung. Das sind die Zanger. Ja, das ist nochmal eine Aufnahme von 1885, in der Woche, glaube ich, schon sehr. Ja, wobei, ja, Kegelbahn steht noch nicht. Ja, das ist zwischenzeitlich. Heute haben wir noch Kurgäste gehabt, ja?
Ja.
Da haben wir noch Leder. Ja, gut, dann will ich mit den Wirtschaften schließen. Ein für sich ein trauriges Kapitel. Von 6 blieb noch eine Wirtschaft übrig. Aber, liebe Leute, mir winkt sie immer wieder von der Seite da drüben. Können wir noch was? Oder muss ich aufhören? Also gut. Da brauche ich das nächste Mal auch noch was, aber ja, das nehmen wir jetzt noch mit. Das ist ganz kurz. Was hat der Rudi Carrell gesungen? Wann wird's mal wieder Sommer? Und wir singen, wann wird's mal wieder Winter? Da immer der Schnee geht. Ja, die aufregenden Schlittenfahrten tagsüber oder bei Dunkelheit im Nachtloch-Eselbach, im Hof, im Bühlhof, im Bühlwald mit Schlitten und Handschlitten. Aber locker 3 bis 4 Wochen, so lange lag der Schnee. Oder Schlittschuhlaufen auf dem Mühl- oder Inselteich mit den Absatzreisern. Ja, das waren doch Erinnerungen, Schneeballschlachten, Schneemänner, die standen auch über Wochen. Und ja, und dann denken Sie mal zurück an die Schulzeit. An die Schulzeit, an die Schüler von den Höfen. Die hatten weite Wege, Funktionskleidung gab es damals ja noch nicht. Die Mädchen trugen Röcke und keine Hosen, so war es doch. Und noch bei Dunkelheit mussten die Schüler von zu Hause fort. In der Schule angekommen, waren sie durchgefroren. Teilweise bettschnass und mussten sich erst einmal aufwärmen. Deshalb auch in jedem Klassenzimmer ein Ofen. Ja. Schneeräumung. Ja, das ist jetzt ein Bild, oder? Vom Waldblick, der Brunnen noch. Ja. Hier, da. Ja, die Schneeräumung war dürftig. Und das hatte auch seine Vorteile. Wir konnten jetzt mit dem Ski sogar auf der Straße laufen. Es war immer ein Schneebelag drauf. Es gab kein Salz wie heute. So lag der Schnee auch länger. Das war oben an der Siedlung. Da sieht man die Spuren unserer besonders guten Skifahrer, und zwar war das der Otto Kautzmann. Und diese ganzen Bilder stammen von ihm. Da sieht man nochmal die Spuren darunter. Diese Winterimpressionen. So, Weichner, wie es damals war. Ja, das haben wir jetzt über 3 Stunden gesehen. Ich muss leider aufhören. Ich hätte noch so viel. Wir treffen uns wieder. Ich nur will nur sagen, nur ein einziges altes Foto lässt Erinnerungen an die eigene Kindheit aufleben. Und so ist doch. Die Gedanken wanderten zurück in eine Zeit, in der das Leben nach meiner Meinung einfacher schien oder zumindest unbeschwerter. Ja, unser Dorf ist reich an Geschichte und Traditionen, die dann auch von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und ich habe versucht, doch wieder einiges wachzurufen. Ich würde mich freuen, wenn es mir gelungen wäre. In diesem Sinne, ja, darf ich mich bei allen Besuchern recht herzlich bedanken. Ihr wart mir aufmerksame Zuhörer. Wir sind immerhin 3 Stunden jetzt. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Nachhauseweg. Und wenn gewünscht, machen wir im Frühjahr dann schon die Fortsetzung. Der Reinhard Mahn vom Historischen Verein wird mich auch gleich wieder drängen. Er braucht Programm fürs nächste Jahr. Und ich bin auch gern bereit, so wenn es gesundheitlich mir das zulässt. Und dann haben wir noch ausreichend Material für weitere 3 Stunden. Ja. Dankeschön.
Ganz kurz noch, lieber Willi, herzlichen Dank für diesen ganz tollen Vortrag und die vielen schönen Eindrücke. Alle waren wie gebannt. Also ich hätte nie gedacht, dass man 3 Stunden durchhalten, aber irgendwie ist es möglich. Also ja, ich will es nicht lang machen. Vielen Dank. Eine Kleinigkeit noch für dich.
Dankeschön.
Ja, und ja, ich warte auf den zweiten Teil. Ja.
Kommt.
Ja. Super. Jawohl. Danke nochmal und euch einen schönen Heimweg.